Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Amen. Liebe Görlitzer, liebe Gäste, ich weiß nicht, ob ihr heute Morgen in einem sehr munteren oder in einem sehr müden Zustand hier eingelandet seid. Beides ist theoretisch möglich. Was kann dazu beitragen, dass einer ein wenig müde am Morgen hier erscheint? Vielleicht, weil er schlecht geschlafen hat und ein kleines Kind einmal ganz kurz die Nacht zum Tag erklärt hat. Eine Möglichkeit. Vielleicht auch einfach, weil jemand früh aufgestanden ist, um als etwas entfernt wohnender Pate hierher zu kommen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man sehr, sehr spät am Abend schlafen geht oder gar erst am Morgen und dann auch so eine Kleinigkeit Schlaf fehlt. Und noch viele andere Möglichkeiten. Müdigkeit kann, glaube ich, beides sein. Sie kann ein sehr angenehmes Phänomen sein am Ende eines erfolgreichen Arbeitstages. Aber sie kann auch eine unangenehme Begleiterscheinung sein, der völligen Kraftlosigkeit, dass man sich wünschte, mehr Kräfte zu haben, aber sie stehen in diesem Augenblick an einem besonderen Tag unter besonderen Umständen eben gerade mal nicht zur Verfügung. Müdigkeit ist in gewisser Weise ein Thema, das sich verbindet mit dem Taufwort. Wenn man ein, zwei Verse zuvor liest und dann das Taufwort, dann merkt man, dass innerhalb dieses sehr kleinen Abschnittes viermal von der Müdigkeit die Rede ist. Ich lese uns die zuvorliegenden Verse, den Taufspruch. Weißt du nicht, fragt Jesaja 40, Vers 28, weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde, noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke den Unvermögenden. Junge Männer werden müde und matt, starke Krieger straucheln und fallen. Aber alle, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fliegen dahin wie Adler, sie rennen und werden nicht matt, sie laufen und werden nicht müde. Drei Gedanken zur Müdigkeit und ihrer Bewältigung. Der erste Gedanke, Müdigkeit für Gott kein Thema. Man könnte ganz kurz sagen, Gott ist unermüdlich am Wirken und am Schaffen. Unermüdlich hat er über viele Jahrhunderte Boten ins Land, in sein Land geschickt, hat sein Volk aufmerksam gemacht durch Propheten, was der Wille Gottes sei, was Orientierung geben will, hat auch Schuld aufzeigen lassen und vieles andere mehr. Unglaublich, diese unermüdliche Geduld Gottes. Unermüdlich hat Gott sich in seiner Liebe zu uns verhalten. Was wir auch tun, und insbesondere dann, wenn es Gott nicht gefällt, bringt ja eine Distanz zu Gott hin, zwischen uns und Gott. Und es kommt durchaus vor im Leben von Christen und Nichtchristen, dass sie etwas tun, was Gott missfällt, ob sie es nun im Einzelnen wissen oder auch nicht wissen. Und doch lässt uns Gott ein bestimmtes Wort sagen. Er lässt uns durch einen seiner Boten im Neuen Testament durch den Apostel Paulus einmal sagen, nichts kann euch scheiden von der Liebe Gottes. Also unglaublich, aber es gibt eine unermüdliche Liebe Gottes, die immer wieder aufs Neue zu uns unterwegs ist. Unermüdlich läuft Gott auch denen hinterher, die ihn einmal kennengelernt haben und die dann Schiffbruch im Glauben erlitten haben, so nennt es Paulus einmal an drei verschiedenen Stellen des Neuen Testamentes in seinen Briefen. Was sind das für Menschen, die Schiffbruch im Glauben erlitten haben? Nun, ihr Schiff ist kaputt. Ich nehme das mal sehr wörtlich. Sie schwimmen vielleicht auf dem offenen Meer. Sie selbst können sich nicht retten. Tot sind sie nicht, aber gut leben können sie auch nicht. Und nun gibt es ein unglaubliches Hinterherlaufen Gottes gegenüber denen, die von ihm weggelaufen sind, bewusst oder unbewusst oder auch durch die Lebensumstände, durch die sie gegangen sind. Ich habe vor einiger Zeit eine solche Zusammenkunft gehalten in Chemnitz. Und ehe es so richtig losging, kurz nach der Begrüßung, meldete sich ein Mann zu Wort. Keiner kannte ihn wirklich, ich erst recht nicht als Fremder. Und dann hat er uns kurz in seine Lebensgeschichte mit hineingenommen. Er hat uns wissen lassen, dass er einmal in diesem Raum, in dem wir zu diesem Gottesdienst beieinander waren, gewesen ist. Dass dort sogar zu anderer Zeit Kinderstunden stattgefunden hätten, an denen er teilgenommen habe. Aber dann sei das Leben so gelaufen, er hat eine Frau geheiratet, die von den Dingen des Glaubens nichts wissen wollte und es ist auch so geblieben. Und so hat er sich auch immer mehr von diesen Dingen verabschiedet. Gottesdienst am Anfang hin und wieder, am Ende gar nicht mehr. Und dann sagte er uns in großer Offenheit, und jetzt ist meine Frau verstorben und ich kriege den Gedanken nicht los, ob ich nicht wieder anknüpfen soll bei dem, was ich in Kindertagen einmal hier erlebt habe. Und er würde jetzt öfters kommen, er müsste uns aber auch warnen, er kennt die Bibel nicht, er kennt die Lieder nicht und er würde sicher auch manche unbequeme Frage stellen. Und dann setzte er sich wieder hin. Auch eine merkwürdige Geschichte, die davon berichtet, dass es eine nachgehende, unermüdliche Liebe Gottes gibt, indem er einem Menschen hinterhergeht. Als ich 60 Jahre alt wurde, habe ich den Gästen einmal ein bisschen etwas aus meinem Leben berichtet. Jeder wusste ja nur so bestimmte Facetten. Und ein Gedanke war auch der, dass ich tatsächlich in jedem meiner 6 Jahrzehnte einmal mindestens hätte tödlich verunglücken können, bin aber jedes Mal ganz gut davon gekommen. Das ist vielleicht die unermüdliche Bewahrungskunst Gottes, die sich in meinem Leben in dieser Form niedergelassen hat. Dass immer wieder am Ende die Dinge gar nicht so schlecht ausgingen. Müdigkeit, für Gott kein Thema, er ist unermüdlich. Jesaja 40, wir haben es gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Jesaja lenkt zunächst erstmal den Blick nicht auf die Menschen, sondern auf Gott selbst. Und er berichtet davon, dass Gott die Menschheit erschaffen hat. Mensch und die Erde natürlich auch, und wir können uns auch den Himmel noch dazu denken, das ist, glaube ich, alles im Zusammenhang zu sehen. Wenn ich menschlich töricht das werden sollte, müsste ich sagen, welch anstrengende Arbeit, die ganze Schöpfung aus dem Nichts zu kreieren. Aber es ist natürlich nur eine menschliche Auffassung. Wir bleiben bei der Aussage dieses Wortes, Gott wird nicht müde noch matt, ganz gleich, was er tut. Er braucht keinen Urlaub, um zu neuen Kräften zu kommen, um Müdigkeit zu überwinden. Unser Gott braucht auch keine Pilgerreise, um sozusagen sich selbst zu finden oder neu zu erfinden. Er braucht auch nicht unbedingt eine Sabbatzeit, um einmal zu neuen Kräften zu kommen. Das alles nicht. Wer die Schöpfung aus dem Nichts hervorbringt, so sagt es uns das Neue Testament, der hat Kräfte ohne Ende. Er wird nicht müde noch matt. Gottes Verstand wird uns hier ganz menschlich beschrieben als unausforschlich. Ja, das mag so sein, wir können über diese Dinge nachdenken. Es wird immer auch ein Rest Unerklärliches mit dabei sein. Natürlich, wenn wir heute ein Kind getauft haben, dann wünschen wir dem Kind das Allerbeste. Und möglichst, dass es nicht so wie das bei mir war, unfallfrei durchs Leben kommt und dass großes Leid ihm erspart bleiben möchte. Aber es kann auch ganz anders sein, wie bei diesem Mann, von dem ich berichtet habe. Dass da mal eine Zwischenzeit da ist, die ganz unter anderen Vorzeichen läuft. Die unerforschlichen Wege Gottes sind das. Wir können dem hinterher sinnen, aber wir werden nicht alles erklären können. Wie steht es mit dem Leid in unserem Leben, das auch von Gottes Seite aus eingeordnet werden kann? Ich habe bei Rosenius, das ist ein Mann aus dem Norden, einmal gelesen, wisse, dass alle Leiden Gott selbst in seiner Treue und Güte sendet. Sehr nachdenkenswert. Und er fährt dann fort und sagt, im Himmelreich werden wir einmal erkennen, dass der persönliche Trübsalsbecher nicht einen einzigen Tropfen mehr enthält, als zu unserem ewigen Heil notwendig gewesen sei. Eine Vermutung von ihm, so könnte man sagen. aber doch auch eine sehr nachdenkenswerte. Müdigkeit für Gott kein Thema, Gott ist unermüdlich für uns da, in Freude und auch im Leid, da wo es auftrifft. Müdigkeit für uns Menschen eine tägliche Gabe. Das soll mal der zweite Gesichtspunkt sein. Junge Männer werden müde und matt, starke Krieger straucheln und fallen. Dieses Bibelwort, was wir auch hier vorne sehen, kommt auch so ein bisschen widersprüchlich auf uns zu. Eigentlich müssten wir vielleicht eher dort lesen können, alte Männer werden schneller müde und matt. Aber es ist ausgerechnet von jungen Menschen die Rede. Und das andere ist genauso ein wenig seltsam, starke Krieger werden müde. Nicht? Also es geht nicht um verletzte Krieger, wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Jesaja weiß, jeder Mensch, ausnahmslos auch der energiereichste, der gewandteste, der körperlich kraftstrotzende, ist ein Mensch, der irgendwann ermüden wird. Normalerweise geschieht das jeden Tag. Keines Menschen Kraftreserven sind unerschöpflich. In einem Science-Fiction-Film ist das möglich und denkbar. Aber Jesaja formuliert mit einem Bild einen ähnlichen Gedanken. In Jesaja 40, Vers 7, da sagt er über den Menschen, ja, Gras ist der Mensch, ist das Volk, das Gras verdorrt und die Blume verwelkt. Da ist auch von den dahinfliehenden Kräften die Rede. Müdigkeit ist für uns Menschen eine tägliche Gabe. Warum Gabe? Sie erinnert uns an eine Grenze, die uns gegeben ist. Man kann sich jetzt im Geiste mal so eine Eisenbahnschranke vorstellen. Man fährt auf sie zu mit seinem Fahrzeug und dann schließt sie sich. Was passiert in diesem Augenblick? Man muss eine Pause einlegen. Und irgendwann öffnet sie sich wieder und man kann die Fahrt fortsetzen. Müdigkeit führt zu einer, ich nenne das mal so hart, Zwangspause in unserem Leben. Mein Auto, ich habe seit einigen Monaten ein etwas neueres, kann sehr vieles, was der Vorgänger nicht konnte. Also wenn ein Fahrzeug sich in meinem toten Winkel befindet, dann bekomme ich ein Blinkzeichen in meinem Spiegel. Oder es ist so, wenn ich die Spur wechseln will auf der Autobahn, wie heute Morgen, und ich hätte da ein Auto übersehen und habe keinen Blinker gesetzt, dann lenkt mein Auto mich wieder zurück. Und auch das andere habe ich schon einmal erfahren. In abendlicher Stunde, wenn ich müde werde, dann wird mir im Display des Autos eine dampfende Kaffeetasse gezeigt, obwohl ich eigentlich Teetrinker bin. Warum werde ich gewarnt? Weil Müdigkeit eine sehr starke Durchsetzungskraft hat. Es mag sein, dass ich die Grenze der Müdigkeit hinausschieben kann, durch freundliche Getränke, gegebenenfalls auch durch Drogenhaftes, durch frische Luft, durch Sport auf dem Parkplatz, einer Autobahn und vieles andere mehr. Aber irgendwann meldet sie sich mit aller Kraft neu in meinem Leben. Die meisten werden den Namen Dietrich Bonhoeffer kennen. Bonhoeffer hat seine Studierenden mal darüber informiert, dass er glaube, es sei genug, wenn man 4 Stunden in der Nacht schläft. Und das habe einen ganz großen Vorteil. Man hat lange Arbeitstage und kann viel schaffen. Ein Studentlein meldet sich bei ihm dann und sagt, ja, man kann früh aufstehen, man kann sich auch an den Schreibtisch begeben. Aber viel wird dann wohl nicht werden, wenn man müden Geistes ist. Ja, sagt Bonhoeffer, Sie müssen sich ordentlich vorbereiten auf den Schreibtisch. Stellen Sie sich einfach eine große Schüssel mit eiskaltem Wasser unter den Schreibtisch und Ihre unbekleideten Füße da hinein und Sie werden merken, das klappt mit dem Arbeiten. Sie werden nicht müde sein. Vielleicht hat es bei ihm gewirkt, ich weiß es nicht. Am Ende möchte ich behaupten, setzt sich Müdigkeit immer durch. So sind wir vom Schöpfer her konzipiert. Müdigkeit macht uns auch einander gleich, ob wir alt oder jung sind, ob wir erfolgreich sind oder Misserfolgsphasen im Augenblick zu verkraften haben. Es ist eigentlich völlig gleich. Und nichts ist unköstlicher, als durch Stress, durch Sorgen und durch Ängste des Schlafes beraubt zu werden. Vielleicht kennt ihr solche Zeiten. Die Müdigkeit trifft alle gleichermaßen, alte wie junge, starke Krieger und auch die von mir vorhin erwähnten verwundeten Krieger. Müdigkeit, vielleicht das Wichtigste, im Vertrauen auf Gott besiegbar. Im Predigttext heißt es, aber alle, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Aber hinter diesem einen Wort liegt auch ein Geheimnis. Es wird nicht gesagt, auf welchem Weg die Kraft zu uns kommt. Welche Wege Gott bestreitet oder beschreitet meinetwegen auch, um Menschen wieder zu neuer Kraft zu verhelfen. Ich nenne mal einige biblische Horizonte, die dieses Thema auch ansprechen. Etliche von euch werden den Psalm 127 kennen, denn seinen Freunden gibt's Gott im Schlaf. Auf was immer sich das im Einzelnen bezieht, hier ist davon die Rede, dass während wir schlafen auch einmal Gutes durch andere für uns geschehen kann oder dass uns das Gutes für uns vorbereitet wird. Gott tut etwas für uns. Schon von Adam wird uns berichtet, ich folge einmal dem, was dort in den ersten Kapiteln der Bibel steht, dass er schlafen durfte. Matthias Claudius hat dazu gedichtet, es legte Adam sich im Paradiese schlafen, da ward aus ihm das Weib geschaffen. Du armer Vater Adam, du, dein erster Schlaf war deine letzte Ruhe. Wir müssen diesem Wort nicht folgen. Durchaus nicht. Ich würde gern das andere betonen. Schlaf ist etwas Paradiesisches. Was sollte es sonst sein, wenn es in diesem Zusammenhang geschildert wird? Nicht Adam bekommt in diesem Fall neue Kraft, aber er bekommt eine kräftige Hilfe. Könnte das auch so ein Weg der Kräftigung sein von Gottes Seite für uns speziell, dass uns die Kraft eines anderen Menschen zur Verfügung gestellt wird? In einer bestimmten Situation, damit unsere Schwäche sozusagen austariert wird und wir vielleicht dann auch zur Dankbarkeit geführt werden, dass es Menschen gibt, die uns behilflich sind. Möglich ist es schon. Na, und an anderer Stelle empfiehlt Jesus sogar seinen Jüngern, ruhet ein wenig. Ruhet ein wenig. Manche betonen das Ruhen, andere das wenig. Ich will es mal offen lassen. Kraftwege, wie werden wir Menschen gekräftigt? Alle, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Ich möchte einen zweiten Horizont ansprechen, den auch das biblische Wort uns vorgibt. Kräftigung durch das tägliche Brot. Stellt euch mal vor, Gott, der uns hier als Schöpfer entgegenkommt, ließe uns mit ihm nur die großen Dinge dieser Welt besprechen. Wirtschaftliche Weltkriege, Weltfrieden, Weltherrschaft, Untergang von Himmel und Erde und nicht unseren persönlichen Horizont. Helmut Thielicke hat vor vielen Jahren einmal gesagt, wenn das der Fall wäre, dann würden wir in verschiedenen Gebieten unseres Lebens vaterlos sein, hätten keinen himmlischen Vater. Aber es ist ja selbst im Vater unser, das wir vorhin gesprochen haben, anders. Zunächst geht es durchaus um Gott, um sein Reich, seinen Willen und seinen Namen. Aber dann kommen die Dinge, die in unseren menschlichen Bereich hineingehören. Und da steht eben auch die Bitte um das tägliche Brot. Wie werden wir gestärkt, gekräftigt? Ich glaube auch auf diese ganz natürliche Art und Weise, durch das tägliche Brot im wörtlichen Sinne. Für mich ist es immer wieder neu erschreckend, dass 828 Millionen Menschen nach neuerer Statistik sich im Bereich des Hungers befinden auf dieser Welt. Etwas Schreckliches. Aber es ist meistens keiner Meldung im Fernsehen wert. 11 Hungertote pro Minute. Das sind entsetzliche Zahlen. Gott stärkt uns durch das tägliche Brot. Die Bibel kennt die Kräftigung durch das tägliche Brot auch bei Elia und einer Witwe, bei David, als er sich auf der Flucht befindet. Auch die Speisung der 5000 weist in diese Richtung, dass es eine körperliche Kräftigung in dieser Art und Weise gibt. Alle, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Ich möchte ein drittes Moment gerne ansteuern. Die Bibel kennt auch die Kräftigung, ich könnte in Klammern sagen, des Körpers, durch Heilung von Krankheit. Vorhin habe ich ihn schon zitiert, Helmut Thielicke. Er war Theologiestudent und ist mit 20 Jahren schwer erkrankt, eine bestimmte Kropfkrankheit, unheilbar. Er konnte kaum noch atmen, musste am Ende im Rollstuhl sitzen und den Vorlesungen folgen. Ist natürlich auch universitär behandelt worden, aber es hat alles nicht viel gezählt. Und dann kommt ein Licht der Hoffnung auf, ein Medikament gegen seine seltene Krankheit sei in den USA entwickelt worden. Leider, keine Krankenkasse war bereit, das Mittel zu bezahlen, weil sehr teuer. Ein Stückchen später wird ein anderes Medikament, diesmal in Deutschland, gefunden und es kann ihm helfen. Es ist nicht erprobt, aber es wird an ihm erprobt. Und er kommt damit sehr gut zurecht und es erfolgt die Heilung. Die Heilung ist so stark, dass er wenige Monate später bereits ein Sportabzeichen ablegen kann, obwohl er vorher im Rollstuhl gesessen hat. Er hat versucht, dieses Geschehen mal zu beschreiben. Und er hat gesagt, das ist wie wenn zwei verschiedene Kausalitätsketten sich auf dieser Welt ereignet hätten, die sozusagen aufeinander zugegangen wären. Auf der einen Seite war er in dieser einen Kette, der unheilbar krank war. Die Krankheit nahm immer mehr zu, das Atmen wurde immer schwieriger. Auf der anderen Seite war irgendwo in irgendeinem Labor ein Forscher, der etwas entwickelt hat. Und dann kamen diese beiden Ketten zusammen. Und er nimmt dann ein biblisches Wort, was ich immer seitenverkehrt gehört habe, bis ich dieses Zitat mal fand. Und er sagt dann über sich, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Also nicht, er hat das Gute mir gegeben und dann das Gute genommen, wie es in der Hiobsgeschichte vorkommt, sondern er hat in diesem Fall mal seine Krankheit gemeint. Kräftigung durch Heilung. Und noch einen letzten Punkt, die Bibel kennt die Kräftigung auch durch ein Hoffnungswort. Aber alle, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fliegen dahin wie Adler, sie rennen und werden nicht matt, sie laufen und werden nicht müde. Historisch könnte man sagen, steht hinter diesem Abschnitt ein verlorener Kampf. Die Zerstörung Jerusalems, die Deportation nach Babylon, jahrzehntelange Gefangenschaft. Vielleicht auch der Spott der anderen Religion, euer Gott soll etwas taugen und er lässt es zu, dass ihr hier in diese ferne Gefangenschaft hineingeratet. Tausendmal gebetet, vielleicht hat sich nichts verändert, so sah es aus über die Jahre. Das kann am Gemüt nagen, ermatten und auch depressiv machen, wenn es ganz schlimm kommt. Israel befand sich in dieser historischen Situation auf der Straße der Verlierer. Und dann kommt mitten in diese Düsterheit hinein diese helle Zukunftsaussicht, dieses Hoffnungswort. Ja, manchmal kann uns die düstere Gegenwart negativ beeinflussen, manchmal unsere eigene düstere Vergangenheit oder auch die düstere Zukunft, die da vor uns steht und wir nicht entschlüsseln können. Man wirft in solchen Situationen manchmal Gott Desinteresse vor. Er kümmerte sich nicht ausreichend um uns. Ob es wirklich so ist, mag offen bleiben. Aber manchmal kommt so ein Gedanke in uns hoch. Ich hatte mal Gelegenheit nach einer sehr schwierigen Sitzung, nach der ich froh war, dass sie vorüber war, mehrtägig, zu meinem Auto zurückzukehren, um dann nach Hause zu fahren. Und als ich auf das Auto zuging, habe ich gesehen, es war erst 4 Wochen alt, dass die gesamte linke Seite des Autos aufgerissen war. Vorne von der Leuchte über die Türen hinweg bis zum Kofferraum. Da kann schon mal in einem ein Gebet hochfahren. Lieber Herr, hier stehen 30 Autos hintereinander. Ich habe sie gezählt. Du hättest dir auch ein anderes aussuchen können. Es hätte nicht meins sein müssen. Also so ein bisschen das Leiden halt, nicht? Neues Auto und kaputt. War alles nicht so schlimm. Es stak ein kleiner Zettel dran. Und der Mann von dieser Baufirma sagte mir, ja, wir haben da so einen Schaufelbagger. Und der bricht manchmal nach links aus. Und da stand eben gerade ihr Auto. Und da kann das schon mal passieren. Sollte mich halt beruhigen. Was macht Gott mit diesem müden Volk, das ihm nur noch mit Vorwürfen überschüttet? Er kräftigt sie durch ein Hoffnungswort. Das ist eigentlich alles. Und das kann bis heute genauso geschehen, dass sich ein einzelnes Wort hoffnungsvoll in unser Herz hineingräbt und wieder uns in ein anderes Stimmungsbild versetzt. Sein Versprechen, das Versprechen Gottes, klingt sehr unrealistisch. Flügel haben wie Adler, laufen und nicht müde werden. Für uns ist Fliegen ja nichts Besonderes, aber in der damaligen Zeit war es das schon. Das ist letzten Endes nur ein Bildwort, was deutlich machen will, es wird etwas Unmögliches möglich werden. Eben das Fliegen, was sonst für Menschen eigentlich gar nicht in ihrer Kraft steht. Manche sagen auch, der Adler fliegt sehr hoch und Pfeil und Bogen, die Waffen der damaligen Zeit, konnten ihn nicht erreichen, wenn er erst einmal eine gewisse Höhe erlangt hat. Was hat das Volk Gottes in der Hand? Eigentlich nur dieses Wort, diese Sicht Gottes. Aber dahinter steht die Kraft Gottes und dahinter steht auch die Zukunft von Gott für sein Volk. Einige haben seinem guten Wort geglaubt und sind zurückgegangen. Und andere sind einfach in Babylon geblieben. Ihre Namen sind verklungen. Was sind wir Menschen? Wir sind letzten Endes konzipiert als ein Gefäß, das immer wieder neu die Kraft Gottes aufnehmen kann. Freilich, wie uns die babylonische Geschichte zeigt, kann es auch sein, dass wir so ein Wort von uns weisen und es eben nicht sozusagen als Gefäß aufnehmen. Müdigkeit, für Gott kein Thema, für uns Menschen eine tägliche Gabe, für Gottes Volk durch Gottes Kraft besiegbar. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen.